Das SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden unter der Leitung von Marcello Viotti mit dem Titel Le Lion Amoureux, der verliebte Löwe also, aus der Ballettsuite Les Animaux Modelés von Francis Poulenc. Das Stück basiert auf einer Fabel von Jean de La Fontaine und darin geht es um einen Löwen, der sich so sehr in eine Hirtentochter verliebt, dass er sich sogar Krallen und Zähne stumpf schleifen lässt, damit seine Angebetete keine Angst vor ihm haben muss. Aber kaum ist der Löwe entwaffnet, lassen die Menschen ihre Hunde auf ihn los. Ganz schön gemein. Und das finden wir gar nicht gut. Denn Löwen sind unsere Lieblingstiere heute im sommerlichen Matinee-Radio-Zoo. Und im wirklichen Leben sind die Löwen natürlich nicht so dumm, ihre tödlichen Waffen freiwillig ihrem größten Feind auszuhändigen. Was sie im wirklichen Leben tun und warum, das weiß der Zoologe Matthias Wirkner. Er ist Löwenexperte bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Guten Morgen, Herr Wirkner.
Guten Morgen.
Herr Wirkner, der Löwe gilt als König der Tiere. Warum ist das so?
Das ist von Kultur zu Kultur tatsächlich unterschiedlich. Hier in Europa hat es vor allem damit zu tun, dass in Werken oft der Löwe als sehr herrschaftlich dargestellt wird. Vor allem auch deswegen, weil er zumindest, was den Anschein erweckt, einem Rudel vorsteht, der Anführer dieses Rudels ist und, was für Katzen auch eher untypisch ist, den Kopf gerne sehr hoch hält. Also eine königliche Würde einnimmt mit seiner Kopfposition.
Ist er denn wirklich auch der Stärkste?
Ja, also das werde ich sehr oft gefragt, wer jetzt der Stärkste eigentlich ist. Also gerade auch im Vergleich mit dem Tiger, da sage ich dann meistens, okay, wer hat jetzt einen schlechteren Tag? Tatsächlich gehören Löwen zu den sogenannten Keystone Species oder Schlüsselarten und damit nehmen sie die oberste Spitze in der Nahrungskette ein als Spitzenprädatoren. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass sie gerne Geparden, Hyänen und so ziemlich jedes andere Raubtier, was da rumläuft, die Beute streitig machen. Entsprechend sind sie schon mit die Tonangeber in diesem Gebiet. Zumindest, wenn der Mensch nicht dabei ist.
Genau, wenn der Mensch nicht dabei ist. Weil der ist ja dann doch nochmal irgendwie ein ganz anderer Faktor und der ist auch der Grund dafür, dass die Löwen bedroht sind, oder?
Genau. Prinzipiell sagt man, dass es drei Faktoren gibt, die momentan dem Löwen zu nahe kommen. Das ist einerseits der Verlust des Lebensraums, dann der Verlust der Beutetiere, die in diesem Lebensraum liegen und schließlich auch die Wilderei.
Ja. Wie viele Löwen gibt es denn in Afrika? Ungefähr 20.000, habe ich gelesen. Stimmt das?
Die Schätzungen gehen tatsächlich noch ein bisschen in beide Richtungen weiter auseinander. Also um die 20.000 klingt realistisch.
Und wie viel waren es mal?
Das kommt drauf an. Also Anfang 1900, bisschen mehr als 1 Million vielleicht.
1 Million?
Ja, also nur in Afrika jetzt. Und die sind halt alle noch abgeschnitten in kleineren Populationen und damit auch genetisch voneinander abgeschnitten. Also das wird in den nächsten Jahren noch interessant werden.
Aber zum Glück gibt es ja immerhin noch einige von ihnen und wir wollen jetzt mal auf die Lebensweise schauen. Was tun denn so Löwen den ganzen Tag in der Wildnis?
Da hat unser ehemaliger Zoodirektor Bernhard Jimek mal die Zeit gestoppt. Also Löwen schlafen 16 Stunden am Tag, dösen dann nochmal 20 und die restlichen 4 Stunden macht man, was man als Löwe sonst noch so macht.
Das heißt jagen und fressen.
Genau.
Und sich fortpflanzen.
Genau, fortpflanzen und im Fall der männlichen Löwen halt auch Patrouille laufen, gucken, dass da keine anderen Männchen kommen.
Wie ist denn das mit dem Jagen? Wie machen die das?
Es kommt ein bisschen drauf an, wo die Löwen leben. Also in Afrika, vor allem in den großen Nationalparks oder auch in der Serengeti, da ist es so, dass Löwen in der offenen Savanne auf jeden Fall ein Gebiet bevorzugen, wo Wasser in der Nähe ist. Eine Flussgabelung, eine Flusskurve oder irgendwie sowas. Weil dort können sie ihre Beute reintreiben und wenn die Beute dann überlegt, springe ich jetzt ins Wasser zu den Krokodilen oder laufe ich die Kurve, das ist der Moment, wo der Löwe dann zuschlägt.
Ah, das ist Taktik.
Genau. Es ist so, dass Löwen in diesen Gebieten halt die höchste Fortpflanzungsrate haben. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie da einen sehr hohen Jagderfolg haben. Dementsprechend versuchen Löwen ein Gebiet so zu halten. So eine Flussbiegung ist quasi Frankfurter Westend. Ne? Also das ist das, was eigentlich jede Löwin haben möchte. Dementsprechend bilden Löwinnen Rudel, denen sich dann die Männchen anschließen, um sich mit den Weibchen fortzupflanzen und dann auf die Jungen aufzupassen. Das ist im Endeffekt der Job des männlichen Löwen.
Ja, eigentlich die Löwinnen spielen eine ganz zentrale Rolle. Müsste man nicht eigentlich von der Königin der Tiere sprechen? Die jagen ja auch sehr viel und haben eigentlich sozusagen ganz vieles auch in der Hand im Rudelleben, oder?
Naja, also es gibt ja so diesen Spruch, ne? Also das einzige Tier, wofür der Löwe Angst hat, ist die Löwin. Also im direkten Zweikampf könnte jetzt eine Löwin in der Regel nicht gegen einen Löwen bestehen, außer sie landet einen Glückstreffer. so eine Gruppe Löwinnen gegen einen Löwen, da sieht es für die Löwen schon deutlich besser aus im Verhältnis. Allerdings muss man sagen, Löwinnen haben auch ein Interesse daran, dass die männlichen Löwen da sind, denn die männlichen Löwen haben einen ganz klaren Job, und zwar auf den Nachwuchs aufzupassen. Und deswegen haben sie auch diese schöne Mähne, das signalisiert nämlich den Weibchen, hey, ich bin ein kräftiges, gesundes Männchen.
Aha, die Mähne ist so eine Fahne oder was, mit der winken die uns sagen, hier, guck mal, wie toll ich bin.
Genau, denn die Farbe der Mähne ist abhängig vom Testosterongehalt im Blut. Dementsprechend kann der männliche Löwe damit signalisieren, guck mal, ich bin kräftig, ich bin gesund. Tatsächlich zeigen Studien auch, dass Löwen mit einer dunklen Mähne deutlich höheren Fortpflanzungserfolg haben. Also Weibchen bevorzugen auch Männchen mit dunkler Mähne. Dunkle Haare sind dafür allerdings etwas dicker als die blonderen, und das führt dazu, dass die dann auch einen höheren Hitzestress haben, was wiederum den Weibchen auch wieder zeigt, guck mal, ich laufe hier bei 30 Grad und mit Pelzmantel rum und trotzdem bin ich der Stärkste.
Okay, ja, so kann man sich natürlich auch zeigen. Wie setzt sich denn so ein Rudel zusammen? Also wie viele Löwen und wie viele Löwinnen gibt es da?
Das hängt jetzt sehr davon ab, wo wir sind. Zum Beispiel in Indien, wo es asiatische Löwen gibt.
Da besteht nicht mehr so viele, ne?
Ja, also 1880 waren es 12. Oh. Ja, also das ist tatsächlich eine der wachsenden Löwenpopulationen, allerdings ja de facto wenig. Hier besteht ein Rudel tatsächlich so aus ein, zwei Weibchen und einem Männchen. Und wenn wir jetzt nach Afrika gucken, vor allem in der Serengeti ist das gut untersucht, da haben wir dann Rudel, die in der Savanne so zwischen 3 und 6, 7 Tieren sind, und dann in den Gebieten, die etwas mehr bewaldet sind, auch so 3 bis 11. Also je unterschiedlicher das Gelände ist, auf dem die Löwen leben, desto größer ist die Gruppe.
Wie ist denn das mit der Kommunikation? Also wie kommunizieren Löwen? Klar, der Löwe, der brüllt. Das ist aber wahrscheinlich aber nicht seine Alltagskommunikation, oder?
Auch Löwen brüllen ganz gut und auch viel. Dementsprechend gibt es ganz verschiedene Arten von Brüllen. Andererseits kommunizieren Löwen dann noch über Gestik und Mimik. Position der Ohren spielt da eine wichtige Rolle. Sind die Hinterbeine jetzt eingeknickt oder nicht? Es gibt auch einige Wissenschaftler, die glauben, dass der Schweif gerade mit dieser Schwanzquaste auch eine Form von Kommunikation noch.
Ja, die Schwanzquaste ist auch was Besonderes. Das hat eigentlich keine andere Katze, dass die da noch so ein Büschel drauf haben, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Theorien, warum die haben. Allerdings noch keine wirklich befriedigende. Also eine Idee ist zum Beispiel, dass die tatsächlich bei der Jagd damit kommunizieren. Eine andere ist, dass die Löwen gegenseitig abschätzen können, wo der andere Löwe zu Ende ist. Das halte ich jetzt allerdings nicht für so besonders.
Wie so eine Fahne, die beim Schnelllasttransporter raushängt. Nochmal zu den Männchen. Wenn Löwen ein neues Rudel gründen oder erobern wollen, dann gibt es ziemlich heftige Kämpfe auch, ne? Da geht es um Leben und Tod dann, ne?
Genau, also Löwen betreiben Infantizid. Das bedeutet, wenn ein Löwe ein neues Rudel übernimmt, dann tötet er alle Jungtiere, die nicht von ihm sind.
Vorstellung.
Ab und zu kommt es mal vor, dass der Bruder dann das Rudel übernimmt. Dann beißt er in der Regel nicht die Jungen tot, aber darauf kann man sich jetzt wirklich nicht verlassen. Also tatsächlich, Löwinnen bilden Rudel, Löwen bilden Koalition. Das sind dann so zwei Männchen, und die übernehmen zusammen ein Rudel, indem sie halt den alten Löwen loswerden. Und ob sie den schaffen, das sehen sie dann zum Beispiel an der Farbe der Mähne. Männchen legen sich lieber mit Löwen an, die blonder sind als sie selber.
Okay, gut. Eines ihrer Spezialforschungsgebiete sind die Löwenohren. Was ist daran so spannend?
Also ich untersuche das Innenohr. Und das Innenohr ist jetzt selber ein Organ, was nach dem Tod sofort in sich zusammenfällt. Es ist flüssigkeitsgestützt. Das Schöne ist allerdings, das Innenohr sitzt im härtesten Knochen unseres Schädels, nämlich dem Felsenbein. Und da gibt es jetzt einen Hohlraum, der hat Form und Größe ungefähr von einem Innenohr. Und was ich jetzt mache, ist, ich schaue mir Schädel in Sammlungen in ganz Europa an, scanne die Schädel mit Mikro-CT-Geräten und rekonstruiere dann quasi diesen Hohlraum und nehme den quasi als Ersatz für das Innenohr. Und darüber kann man jetzt verschiedene Sachen herausfinden. Vor allem ging es mir jetzt bisher darum, erstmal die ganzen Großkatzen, also Löwe, Leopard, Jaguar, Tiger, Schneeleopard und die Nebelparder, erstmal einfach wissenschaftlich zu beschreiben, weil das hat mit dieser modernen Methode einfach noch keiner gemacht bisher. Und ich bin von Haus aus auch eigentlich Paläontologe, also jemand, der sich mit ausgestorbenen Tieren beschäftigt. Dementsprechend interessieren mich im nächsten Schritt Höhlenlöwe, amerikanischer Löwe und der eurasische Jaguar zum Beispiel. Weil wir können nämlich jetzt sagen, okay, wir wissen, wie das Innenohr bei den heutigen aussieht. Und dann können wir jetzt sagen, okay, gut, wie passt das jetzt zu bestimmten Lebensweisen oder Verwandtschaftsverhältnissen? Und dann können wir das quasi auf die ausgestorbenen Tiere übertragen. Und weil das Felsenbein halt ein so stabiler Knochen ist, bleibt er auch fossil ganz gut erhalten.
Hört sich an, als gäbe es da noch viel zu forschen und zu entdecken auch. Matthias Wirkner kennt offenbar die Löwen von der Schwanzspitze bis zum Innenohr, von innen und außen. Er ist Zoologe an der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Herr Wirkner, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.